Herzlich willkommen zur Talk- und Musiksendung. Ich bin Astrid Mooskopf. Mit Blick auf die Priesterweihe der zwei Kandidaten morgen in Passau ist der Priester in dieser Stunde unser Thema. Ohne Moos nix los, reimt der Finanzier. Ohne Priester erst recht nicht, ergänzt hoffentlich der Katholik. Die Würde des Priestertums ruft einen Menschen in die ganz besondere Nähe zum Herzen Jesu. Ausgehend von dieser Nähe repräsentiert der Priester in besonderer Weise die Gegenwart Christi in der Welt. Heute ist uns dieses Bewusstsein weitgehend geschwunden, der Priestermangel wird kaum noch als schmerzlich empfunden und das Gebet für und um heilige Hirten wird in weiten Teilen der Kirche nicht mehr praktiziert. Aber das Geschenk der Liebe Gottes in der Welt, wie der heilige Pfarrer von Ars über die Priester sagt, sollten wir nicht darauf mit Liebe reagieren? Da man aber nur lieben kann, was man kennt und vielleicht nur kennenlernen will, was man ansatzweise versteht, wird Professor Christoph Ohly, seines Zeichens Selbstpriester im Erzbistum Köln und tätig als Professor für Kirchenrecht und kommissarischer Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie St. Augustin, in einem ersten Beitrag uns etwas tiefer in das Verständnis der priesterlichen Spiritualität führen. Und zwar mit einem kleinen Archivschatz aus dem Jahr 2010, aus dem von Papst Benedikt dem 16. ausgerufenen Priesterjahr. Ein Schatz, den wir für Sie ausgegraben haben.
Der Priester ist Diener des Herrn. Er lebt aus Christus. So die Worte von Kardinal Josef Cortis. Um diese Grundüberzeugung zum sakramentalen Priestertum nun ein wenig zu betrachten, möchte ich von Worten ausgehen, die Papst Benedikt der 16. zur Eröffnung des Priesterjahres gesprochen hat. In der Predigt im Rahmen der feierlichen Vesper zum Herz-Jesu-Hochfest sagte der Papst damals, sich ganz von Christus vereinnahmen lassen. Um Diener im Dienst des Evangeliums zu sein, ist das Studium, verbunden mit einer sorgfältigen und ständigen theologischen und pastoralen Bildung, gewiss nützlich und notwendig. Noch notwendiger aber ist jene Wissenschaft der Liebe, die man nur im Herz-an-Herz-Sein mit Christus erlernt. Er nämlich ist es, der uns ruft, das Brot seiner Liebe zu brechen, die Sünden nachzulassen und die Herde in seinem Namen zu führen. Gerade deshalb dürfen wir uns nie von der Quelle der Liebe entfernen, von seinem am Kreuz durchbohrten Herzen. Nur auf diese Weise werden wir fähig sein, wirksam am geheimnisvollen Plan des Vaters mitzuarbeiten, der darin besteht, Christus zum Herz der Welt zu machen. Ein Plan, der sich in der Geschichte verwirklicht, in dem Umfang, in dem Jesus das Herz der Herzen der Menschen wird. Angefangen bei denen, die dazu berufen sind, ihm näher zu stehen, eben uns Priestern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn man diese Worte des Papstes auf einen Satz hin zusammenführen möchte, dann lässt sich vielleicht sagen, der Priester ist in dieser Vision ein zweiter Christus oder wie es im Lateinischen heißt, ein alter Christus in dem und durch den Christus, der einzige und wahre Priester, gegenwärtig sein und handeln möchte. So ruft der heilige Pfarrer von Ars einmal aus, wenn wir Glauben hätten, würden wir Gott im Priester verborgen sehen, wie ein Licht hinter dem Glas, wie den mit Wasser vermischten Wein. Der Priester als anderer, als zweiter Christus. Das verlangt vom Priester diese Nähe zu Christus, von der der heilige Vater sprach, zum Beispiel im Gebet, in den Sakramenten, im Wort Gottes, aber auch in der Haltung der Buße und der Hingabe so zu suchen, dass Christus selbst immer im Priester gegenwärtig bleibt. Diese Überlegungen rühren an das nähere Verständnis dessen heran, was wir mit den Augen des Glaubens im Priester sehen dürfen, einen Diener des Herrn, ja, Christus selbst, der sich wie bei Maria an einen Menschen aus Fleisch und Blut bindet, um dem Menschen auch von heute nahe zu sein, ihn zu heiligen, ihn zu retten, ihn zu erlösen. Die Theologie und die Lehre der Kirche und hier insbesondere die Weihetheologie des heiligen Augustinus haben diese Grundüberzeugung mittels der Auffassung vom sogenannten Charakter in die Lebelis also einem unzerstörbaren Prägemal, im Griechischen Sphragis, zum Ausdruck gebracht. Was verbirgt sich hinter dieser Lehre? Der heilige Augustinus betonte gegen die Auffassung des heretischen Bischofs Donatus und der nach ihm benannten Bewegung des Donatismus, dass die Sünde des unwürdigen Priesters sich eben nicht auf die Wirksamkeit des Sakramentes auswirke. Die Vorstellung von Donatus war es, Christus kann nur durch einen heiligen, sündenlosen Priester wirken. Augustinus hingegen betont, nein, Christus ist und bleibt allein Träger des sakramentalen Geschehens und somit auch der Garant der Wirksamkeit des Sakramentes. Mit anderen Worten, es ist Christus selbst, der durch den Priester am Werk ist und dessen Tun auch nicht durch eine mögliche Sünde des Priesters geschmälert werden kann. Wobei freilich hinzugefügt werden muss, und das wollen wir mit aller Deutlichkeit sagen, dass auch Augustinus, wie die Kirche bis heute immer betont, dass der Priester sich um ein heiligmäßiges Leben bemühen muss. Aber dass es nicht an ihm liegt, dass Sakramente ihre Wirksamkeit entfachen können. Der Priester ist wirksames Instrument in der Hand des Herrn. Den Grund für diese Auffassung sieht der heilige Augustinus in jenem Siegel, in diesem Charakter in De Lebelis, diesem unzerstörbaren Siegel, das Christus selbst in der Priesterweihe dem Kandidaten in die Seele einprägt und ihn dadurch für immer zu seinem Priester um bzw. mit ihm gleichgestaltet. Das Siegel ist das Zeichen einer bestimmten Zugehörigkeit, einer unauslöschbaren Markierung, eine Art Eigentumskennzeichnung. Der Priester gehört für immer Christus, dem Priester schlechthin, an. Die Kraft dieser Markierung ist Gottes Geist, sodass dieses Versiegeln eines Menschen zum Priester eine Geistesgabe ist, die ihn als solchen erst handeln lässt. Die Kirchenväter verwenden dazu auch das Bild der Einprägung. Wie das Siegel einen Abdruck in einer Wachsplatte hinterlässt und durch diesen Eindruck für immer etwas, zum Beispiel ein Schreiben oder eine Urkunde, einen Gegenstand als Eigentum des Besitzers, zum Beispiel eines Herrschers oder eines Königs, kennzeichnet, so nimmt Christus von diesem Menschen mittels des eingeprägten Merkmals des Siegels für immer Besitz. Besitz, um durch ihn, mit ihm und in ihm als Priester leben und wirken zu können. Die mittelalterliche Scholastik hat diese Beziehung von Sein und Handeln, von Ontologie und Funktion in die Formel gebracht, agere sequitur esse, das Handeln folgt dem Sein. Das heißt mit anderen Worten, nur der, der in der Weihe zum Priester geworden ist, vermag auch als solcher zu handeln. Gleichgestaltung mit Christus, die sich in der Weihe vollzieht, durch diese Einprägung Christi in die Seele dieses konkreten Menschen, ist somit, wenn wir so wollen, der seinshafte oder wie es die Theologie sagt, der ontologische Grund für das konkrete Handeln des Priesters. Sein Handeln, seine Aufgaben werden allein auf dieser Grundlage legitim und fruchtbar. Freilich, und auch das wollen wir festhalten, ist diese Gleichgestaltung mit Christus kein geistlicher Automatismus, der den Priester von seinem Bemühen dispensieren könnte, ein heiligmäßiges Leben zu führen. Die im Sakrament angetragene Christusfreundschaft muss, so sagt es Papst Benedikt in einer Predigt vor Priestern, immer wieder existenziell eingeholt werden. Und der Priester tut das, wo er ein geistliches Leben in der Kraft der Sakramente, des Gebetes und der Buße führt. Halten wir also fest, beides bestimmt das Priestertum. Das ontologische, wesenhafte Moment als Grundlage. Das heißt, der Priester ist Christus in der Weihe mittels dieses Siegels gleichgestaltet worden und lebt fortan für immer als Priester. Und auf der anderen Seite das funktionale Moment. Das heißt, der Priester wirkt als solcher in seinen Aufgaben. Insbesondere insbesondere dort, wo er in der Vollmacht seiner Weihe die Dienste Jesu, also des Lehrens, des Heiligens und des Leidens ausübt. Liebe Hörerinnen und Hörer, aber da kommt doch nun eine Frage auf. Wir wollen verstehen, was der Priester ist, aber wir müssen dann auch jetzt fragen, wenn wir erkannt haben, ja, er wird in der Weihe ganz mit Christus gleichgestaltet, was unterscheidet dann den Priester von einem Getauften, der in der Taufe doch auch mit Christus gleichgestaltet wird und, wie es der heilige Paulus sagt, auf seinen Tod und auf seine Auferstehung hin eingetaucht wird. Er ist doch auch gesalbt. Gesalbt zum Kind Gottes, zum Bruder oder zur Schwester Jesu Christi, zum Tempel des Heiligen Geistes, gesalbt zum Christen. In ihm lebt und wirkt doch auch gerade der gekreuzigte und auferstandene Christus. Lebt und handelt der Getaufte nicht in der Person Jesu? Oder anders gefragt, besitzt dann der Priester vielleicht nur einige Funktionen, einige Aufgaben mehr als der Getaufte, die ihn eben als Priester und man könnte auch sagen als Funktionär Christi erscheinen lassen? Das Zweite Vatikanische Konzil hat in Einheit mit der immerwährenden Lehre der Kirche deutlich betont, dass die Weihe den Priester befähigt, in der Person Christi des Hauptes zu handeln. Agere in persona Christi Capitis. Was heißt das? Das heißt, Christus ist der wahre und einzige Priester, durch den wir gerettet sind. Und um diese seine Sendung durch alle Zeiten hindurch bis ans Ende der Zeit fortzuführen, beruft er aus der großen Schar der Menschen, die ihm folgen, die 12, die er auch Apostel nennt. So lesen wir über diesen hoheitlichen Akt des Gottessohnes, beispielsweise im Lukasevangelium. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Das heißt, Christus macht die Apostel. Er schenkt ihnen in der Kraft des Gebetes Anteil an seiner göttlichen Salbung und überträgt ihnen die Vollmacht seiner Sendung. Sie sollen in seinem Namen und in seiner Person als Haupt der Kirche den Menschen das Werk des Heiles verkünden. Wir sprechen deshalb auch davon, dass sie in persona Christi Capitis Ecclesiae, in der Person Christi des Hauptes der Kirche handeln. Das heißt, nicht sie selbst sind es, die dort handeln. Es ist Christus selbst, Haupt der Kirche und Bräutigam seiner Braut, der zu ihnen sagt, wer euch hört, der hört mich. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Oder wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Mit anderen Worten, im Apostel, im Priester schenkt sich Christus selbst. Im Apostel wird Christus selbst hörbar. Im Apostel wird Christus selbst vergebend und heilend erfahrbar. Und so beruft Christus auch heute aus der Schar der Getauften junge Männer, die ihm mittels seines eigenen Lebensstils in Gehorsam, Armut, also in einem bescheidenen Lebensstil, und in der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen folgen sollen und in denen er selbst als Haupt und als Bräutigam erkennbar und erfahrbar werden möchte für die Kirche. Hierin liegt meines Erachtens übrigens der tiefste, auch theologische Grund für die Unmöglichkeit, die die Kirche seit Beginn lehrt, Frauen zum Priestertum zuzulassen. So wie es von der Heiligen Schrift, von der Tradition, dem Lehramt und auch der Praxis der Kirche her bezeugt wird, dass der Priester immer der Repräsentant Christi, des Hauptes gegenüber dem Leib Christi, des Bräutigams gegenüber der Braut ist. Und da sich auch dieses Aufeinanderbezogensein von Bräutigam und Braut in dieser konkreten Beziehung von Priester und Kirche, von Priester und Gläubigen widerspiegelt. Wenn wir all das bedenken, liebe Hörerinnen und Hörer, dann tut sich, um diese Frage noch einmal aufzunehmen, was unterscheidet den Getauften dann vom Priester, bei aller grundlegenden Gemeinsamkeit und Gleichheit in der Taufberufung der wesenhafte Unterschied zwischen Getauften und Priestern auf, wie es vom Zweiten Vatikanischen Konzil gelehrt wird, wo es in der Konstitution über die Kirche heißt, das gemeinsame Priestertum der Gläubigen und das Priestertum des Dienstes, also des hierarchischen Priestertums, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach, dennoch sind sie einander zugeordnet. Denn das eine wie das andere nimmt auf je besondere Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester, Kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heranzubilden und es zu leiten. Er vollzieht es in der Person Christi, das eucharistische Opfer, und bringt es im Namen des ganzen Volkes dar. Die Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Soweit das Konzil. Der Unterschied bedeutet also eine Differenzierung, aber keine Trennung. Denn der Priester ist in seinem Dasein und auch in seinem Handeln auf die Kirche und damit auf die Gläubigen ausgerichtet, während umgekehrt der Getaufte ohne den priesterlichen Dienst letztlich nicht überleben kann. Und von dieser inneren Beziehung von Getauften und Priestern kündet die Communio-Struktur der Kirche, in der in allem Tun der Kirche Getaufte und geistliche Amtsträger aufeinander verwiesen sind. Ein im wahrsten Sinne des Wortes nachdenkliches Wort des spanischen Jesuiten Tomás Morales bringt dies sehr schön, ich glaube auch als Ansporn und Bereitschaft für das Leben in der Kirche zum Ausdruck, wenn dieser Gründer des spanischen Säkularinstituts Cruzadas de Santa Maria sagt, ein Laie ohne Priester vermag wenig, ein Priester ohne Laien vermag mehr, doch Priester und Laien gemeinsam vermögen vereint mit Gott alles in dem, der sie stark macht.
Ohne Priester keine Kirche, ohne Laien aber eine schwache Kirche. Professor Christoph Uhli hat über priesterliche Spiritualität, genauer über den Priester als Diener Gottes, gesprochen. Professor Uhli ist selbst Priester des Erzbistums Köln und er lehrt dort an der Hochschule für Theologie St. Augustin Kirchenrecht und ist dort auch als kommissarischer Rektor tätig. Sie kennen ihn besonders aus zahlreichen Sendungen der Spiritualitätsreihe hier bei Radio Horeb. Und der soeben gehörte Impuls ist ein Ausschnitt aus dieser Sendereihe, und zwar aus der Folge vom 23.01.2010 mit dem Titel »Priesterliche Spiritualität, der Priester als Diener Gottes«. In Gänze ist er zu hören auf horeb.org in unserem Podcast-Angebot.
I was born into your friendship, without a merit on my part.
Herzlich willkommen zur Talk um Musiksendung, die wir heute anlässlich der Priesterweihe von Florian Schwarz und Matthias Zellner im Bistum Passau ganz dem Thema Priester widmen. Am Mikrofon ist für Sie Astrid Mooskopf. Und apropos Priesterweihe morgen im Bistum Passau. So in etwa wird es morgen im Stephansdom zu Passau erklingen, wenn dann zwei junge Männer in weißen Alben sich längs vor den Altar, das Gesicht zur Erde gekehrt, ausstrecken, um dann anschließend aus den Händen von Bischof Stefan Oster das Sakrament der Priesterweihe zu empfangen.
Spiritus Sancte Deus, miserere Domini, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere Domini.
Einer von ihnen ist Matthias Zellner. heute noch Diakon, morgen schon Priester mit dem damit verbundenen unauslöschlichen Prägemal in der Seele. Er wird versprechen, als Mitarbeiter des Bischofs die Gemeinde umsichtig zu leiten, den Dienst am Wort Gottes getreu zu erfüllen, die Mysterien Christi, also die Sakramente, in gläubiger Ehrfurcht zu feiern, mit dem Bischof im Gebet für die Gemeinde vor Gott zu treten, den Notleidenden, Armen, Kranken und Heimatlosen beizustehen und Tag für Tag sich enger an Christus zu binden.
Gott hat mir meine Berufung schon sehr früh ins Herz gelegt. Mein Ziel war es bereits als Kind, Priester zu werden. Die Schönheit der Liturgie, die ich als Bub nachspielte, faszinierte mich. Meine Sehnsucht war schon damals, die Liebe Jesu den Menschen spürbar werden zu lassen.
Drum prüfe, was sich ewig bindet. Dichtete das nicht Schiller? Und wenngleich aus protestantischer Feder stammend und mit Blick auf die Ehe formuliert, auf die Priesterberufung von Matthias Zellner passt dieser Vers dennoch gut. Denn es gab einige Lebenswendungen, an denen der heute 33-Jährige prüfen konnte, wie ernst es ihm mit dem Wunsch war, Priester zu werden.
Da ich in der Schule nicht der Beste war, war erst an einen Übertritt nach der 4. Klasse ans Gymnasium gar nicht zu denken. Mit meiner Patentante und meinem Patenonkel durfte ich ans Grab der heiligen Anna Schäffer in Mindelstetten fahren. Ich erinnere mich noch, wie ich sie damals bat, mir zu helfen, damit ich in der Schule besser werde, um Priester werden zu können. Sie hat für mich sicherlich Fürsprache eingelegt, denn ich machte dann meinen Quali als einer der Besten der Klasse. Eigentlich wollte ich sofort mein Abitur an einem spätberufenen Gymnasium nachholen. Doch es kam anders. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich den Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitärheizung und Klimatechnik im elterlichen Betrieb erlerne. Das war eine schwere Prüfung für mich in meinem Glaubensleben und natürlich auch in meiner Berufung. Es war für mich nicht sehr leicht, dies durchzuziehen, weil ich von der Sehnsucht getrieben worden bin, Priester zu werden. Aber im Nachhinein war diese Zeit für mich sehr wichtig,
wodurch er in die Kirche hineinwachsen konnte.
Ich pilgerte mit meiner Patentante nach Medjugorje. Für mich ein wichtiger Ort meiner Berufung. Dort machte ich die Erfahrung von Weltkirche und wie wichtig die Anbetung für die Beziehung zu Jesus ist.
Mit dem Weiheakt wird Matthias Zellner ausdrücklich zum Diener Christi und zum Verwalter der Geheimnisse Gottes. Dienen, das heißt, nicht im eigenen Interesse, sondern sich für die Ziele Christi einsetzen. Und verwalten? Ein guter Verwalter sollte nicht einfach nur redlich sein, also ein gutes Herz haben. Es gehört auch zu einer guten Verwaltung, mit dem Verwalteten zu arbeiten, damit arbeiten zu können, es zu vermehren.
Ich möchte den Menschen Jesu Liebe durch mich spürbar werden lassen. Dies bedeutet für mich, mein Leben hinzugeben für die Menschen. Ein schönes Bild ist das gebrochene Brot, das zum Leib des Herrn für die Welt wird. Ich möchte mein Leben ganz Gott schenken und auf diese Weise zum Geschenk für die Kirche und die Menschen werden.
Sein Wahlspruch daher: Zeuge der Auferstehung und der Liebe Christi. Und wie die Emmaus-Jünger den Herrn erkannten, als sie ihn das Brot brechen sahen:
So darf ich dann ganz Jesus folgen, der sich für uns in jeder Eucharistiefeier verschenkt.
Darauf verweist nicht zuletzt sein Primizbild.
Mein Primizbild zeigt das Lamm Gottes, das das Kreuz auf sich nimmt. Dahinter ist das gebrochene Brot, das als Strahlenkranz hinter dem Lamm Gottes schwebt und für die Auferstehung steht. Das erinnert mich sehr stark an die Emmaus-Jünger, die den Herrn erkennen, als er das Brot bricht. In der Feier der Eucharistie darf ich ihn dann brechen und an die Menschen austeilen. Nach der Eucharistie aber wird Jesus mich brechen und an die Menschen austeilen. Das bedeutet für mich, Jesus wird mich möglicherweise dorthin führen, wohin ich nicht will. Ich bin mir aber sicher, danach kommt die Auferstehung. Diese Erfahrung durfte ich jetzt schon auf meinem Berufungsweg machen.
Libera nos Domine, per incarnazione tua. Libera nos Domine, per santa resurrezione tua. Libera nos Domine, per effusione Spiritus Sancti. Libera nos Domine.
Begonnen hat es mit der Liebe zur Liturgie. Mit einem Kind, das einen intuitiven Zugang zum Geheimnis des Messopfers hat und die Gegenwart Christi schon früh in der Eucharistie erkennt. Und mit Menschen an der Seite, die ihm erklären konnten, was er noch nicht verstand, ihn lehrten, was die katholische Frömmigkeitsübung so zu bieten hat.
Die Liebe Jesu zu den Menschen begeisterte mich und mein Taufpate musste mir alle möglichen Fragen des Glaubens erklären. Dieser lernte mir auch den Rosenkranz beim Spazierengehen. Gerade die Hingabe Jesu am Kreuz für uns Menschen ließ mich nicht mehr los. Mir war klar, dass sich Jesus für unsere Sünden in jeder Feier der Messe hingibt.
Matthias Zellner kommt morgen nicht primär ans Ende eines Weges, sondern irgendwie beginnt es morgen erst so richtig für ihn.
Besonders freue ich mich jetzt dann darauf, die Menschen zu Jesus zu führen und einfach sie Jesu Liebe durch die Sakramente spüren zu lassen. Der heilige Pfarrer von Ars sagt, der Priester ist das Liebesgeschenk Gottes in der Welt. Und genau das möchte ich auch sein.
Sein Blick geht daher nicht zurück, sondern ist auf das vor ihm Liegende gerichtet.
Mir liegt besonders die Feier der Eucharistie am Herzen. Und es freut mich jetzt dann außerordentlich, dass ich für und mit den Menschen die heilige Messe feiern darf. Das ist meine größte Freude, denn sie ist für mich das Zentrum meines persönlichen Lebens und auch meiner Berufung.
Miserere nobis, qui nunc mundum venisti. Miserere nobis, qui mortem propter nos acepisti. Miserere nobis, qui a mortuis resurrexisti.
In Gedanken ist der Niederbayer bereits bei der Primizfeier.
Jetzt, kurz vor der Priesterweihe, geht es mir sehr gut. Ich bin voller Vorfreude, wenn ich das erste Mal die heilige Messe in der Wallfahrtskirche Hanlapp feiern darf. Mit diesem Marienwallfahrtsort bin ich sehr verbunden. Da ich hier meine Sorgen immer ablegen konnte und kann. Ich kann wirklich sagen, die Gottesmutter hat mich in meinem Leben noch nie im Stich gelassen. Ich pilgerte besonders vor meinen Prüfungen nach Hanlapp. Meine Priminz ist deshalb eine wirkliche Dankfeier, weil Jesus mir Maria zur Mutter gegeben hat. Außerdem habe ich wichtige Lebensentscheidungen immer mit der Gottesmutter getroffen, die auch ihr Ja zum Plan Gottes sagte.
Schließt der Bischof das Versprechen des Weihekandidaten ja nicht umsonst mit den Worten: Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Die gleichen Worte, mit denen auch der Täufling in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wird.
Für mich ist die Kirche einfach meine Heimat, da ich seit meiner Kindheit mit ihr verbunden bin. Ich habe ministriert, war Lektor und auch Kommunionhelfer, habe mich auch in der Ministranten- und Jugendarbeit engagiert. Die Kirche nenne ich sehr gerne die Gemeinschaft der Geliebten. Die Geliebten können zwar Fehler und Schwächen haben, ich möchte aber allen Menschen sagen, egal was ihr auch angestellt habt, wir sind und bleiben Gottes geliebte Kinder und er wartet auf unsere Heimkehr. Ich darf damit im Haus des Vaters sein, das nichts anderes ist als seine Kirche.
Wo sich die erste Kaplanstelle der beiden Kandidaten jeweils befindet, wird ihnen erst nach der Weihe eröffnet. Das bleibt also eine Überraschung. Für Matthias Zellner aber eine Überraschung, die keinen bösen Ausgang kennt.
Wir bekommen also vom Generalvikar gewissermaßen ein Ticket, wohin es gehen wird. Ich werde damit ausgesandt zu den Menschen. Und in der Weihe stelle ich mich dazu ganz zur Verfügung.
Christe, Christe.
Matthias Zellner wird morgen zusammen mit Florian Schwarz im St. Stephansdom zu Passau für das Bistum Passau von Bischof Stefan Oster zum Priester geweiht. Am 7. Dezember vergangenen Jahres war ihre Diakonweihe. Da aufgrund der Corona-Auflagen der Gottesdienstbesuch mancherorts noch immer nicht uneingeschränkt möglich ist, überträgt Radio Horeb die Prämiz von Neupriester Matthias Zellner am Sonntag um 10 Uhr in Ton- und Video-Livestream. Alle Informationen dazu finden Sie auch auf www.hore.org. Das Pontifikalamt zur Priesterweihe können Sie morgen um 9.30 Uhr auch live im Internet verfolgen, in Ton und Bild. Und zwar auf der Webseite des Bistums Passau www.bistum-passau.de. Aber besonders sei Ihnen die Prämiz am Sonntag von Matthias Zellner, die wir hier wie gesagt auf Radio Horeb in Bild und Ton übertragen, empfohlen. Denn mit dem Prämizsegen, der dann eben auch live bei uns über den Äther geht, sind ja immer besondere Gnaden verbunden. Die sollten Sie sich selbst nicht vorenthalten. Ja, liebe Zuhörer, und das war es auch hier heute schon wieder von der Talk- und Musiksendung. Sie können diese Folge natürlich auch später noch nachhören. Wie gewohnt finden Sie sie bei uns in unserem Podcast auf horeb.org. Ich verabschiede mich. Schön, dass Sie dabei waren und hoffentlich war es Ihnen auch ein geistlicher Gewinn. Das war Talk und Musik bei Radio Horeb. Gottes Segen für den weiteren Tag. Ich bin Astrid Mooskopf.